NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebeke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Es gab da einen Popsong vor ein paar Monaten, für den sich viele Jugendliche begeistert haben, von Deichkind. Der heißt Bück dich hoch. Und er handelt davon, wie man aufsteigt, indem man sich klein macht. Mach dich beim Chef beliebt, auch wenn's dich verbiegt. Da wird der Schleimer, der Kriecher beschrieben. Und der ist gewissermaßen die Gegenfigur des heutigen Abends. Denn wir wollen uns mit dem stolzen Menschen befassen, der den Rücken durchdrückt und nicht katzbuckelt. Es geht um den aufrechten Gang. Dass wir nicht auf allen Vieren laufen, so wie andere Tiere, ist ja beileibe nicht bloß eine orthopädisch interessante Tatsache, sondern seit Jahrtausenden auch Gegenstand von Selbstdeutungen des Menschen. Wir können auf zwei Beinen laufen, also sind wir was ganz Besonderes. Beim Nachdenken über sich selbst hat der Mensch da ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal gefunden und konnte sich dann dafür auch selber auf die Schulter klopfen, was ja auf allen Vieren auch viel schwieriger gewesen wäre. Was alles ist möglich, weil wir die Hände frei haben? Welche Bedeutung hat der aufrechte Gang für den Menschen? Haben wir aufgehört, Tiere zu sein, weil unsere Vorfahren von den Bäumen geklettert sind und das Gehen geübt haben? Rufen Sie an, wenn Sie zu diesen Fragen eine Idee, einen Gedanken haben. Unter 0800 5678 und dreimal die 5 oder schreiben Sie schnell an philo@wdr.de. philo@wdr.de oder 0800 5678 und dreimal die 5. Kurt Beyerz ist heute zu Gast, Philosophieprofessor in Münster. Er hat anhand des aufrechten Gangs eine ganze Geschichte des anthropologischen Denkens geschrieben. Guten Abend, Herr Beyerz.
Guten Abend, Herr Wiebeke.
Was ist denn mit den Pinguinen? Die können es doch auch.
Ja, die Pinguine waren eine große Herausforderung für diejenigen, die, wie Sie gesagt haben, den aufrechten Gang für ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen gehalten haben. Es ist so, dass seit der Antike dieses Merkmal immer wieder als nicht nur typisch für den Menschen angesehen wurde, sondern auch, dass es sozusagen einen Rückschluss auf das Wesen des Menschen erlaubt. Und deswegen war das eine ziemlich hochgehängte Sache. Und Aristoteles hat sich schon mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit den Vögeln? Und ob die Vögel aufrecht gehen. Weil sie haben auch zwei Beine und das ist schon irgendwie seltsam. Und er hat dann viel Mühe darauf verwandt, nachzuweisen, dass die Vögel nicht aufrecht gehen, weil sie so geknickte, rechtwinklig geknickte Beine haben, während unsere Beine ja senkrecht gehen.
Also Sie haben dem Aristoteles beim Lesen angemerkt, dass er einen Ehrgeiz hatte, dieses Alleinstellungsmerkmal zu retten.
Er hatte einen deutlichen Ehrgeiz gehabt, ja.
Was wäre denn für ihn zusammengebrochen?
Naja, ein ganzes Weltbild und Menschenbild wäre zusammengebrochen. Für Aristoteles, und da steht er nicht alleine, da ist er Repräsentant des antiken Denkens, war es so, dass der Kosmos, die Welt, eine geordnete Sache war, in dem jedes Tier, jedes Pflänzchen, jedes Steinchen und natürlich auch der Mensch einen vorbestimmten Platz hatte, mit bestimmten Eigenschaften, die zu diesem Platz gehörten. Und eine der Eigenschaften, die der Mensch haben musste angeblich, war, dass er eben aufrecht war. Und das ergab sich aus der Struktur des Kosmos. Und wenn jetzt andere Wesen auch diese Eigenschaften gehabt hätten, dann wäre eben dieses Alleinstellungsmerkmal weggefallen und dieses ganze Weltbild wäre irgendwie, hätte noch mehr geknirscht, als es sowieso schon geknirscht hat.
Ja, was ist dann also passiert, als man vom Pinguin wusste?
Ja, Aristoteles wusste ja noch nichts vom Pinguin.
War viel später.
Es war viel später, also 1000 Jahre später. Und der Pinguin hat großes Aufsehen erregt unter den Theoretikern. Und immer wieder ist diskutiert worden, also immer wieder, aber gelegentlich ist diskutiert worden, was denn mit diesem Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist, wenn der Pinguin offensichtlich ja aufrecht geht. Und hinzu kam ja noch, dass man damals, so im 17., 18. Jahrhundert, auch zum ersten Mal in der Geschichte die großen Affen kennenlernte. Und da hat man zuerst auch gedacht, heute wissen wir, das stimmt nicht, aber man hat damals gedacht, die gehen auch aufrecht. Und jetzt war der Mensch sozusagen von zwei Seiten, durch den Pinguin und durch den Affen, durch die großen Affen jedenfalls, in seinem in seinem aufrechten Gang bedroht, wenn man so will, ja. Und da haben die Leute sich überlegt, was das denn bedeutet. Und letzten Endes, muss man sagen, ist ja die These vom Alleinstellungsmerkmal auch, die wird heute zumindest nicht mehr so hochgehängt, ja. Ja, in der Anthropologie.
Ja, es geht also um eine Trennlinie zwischen Mensch und Tier.
Ja.
Das scheint das Motiv zu sein.
Ja.
Da könnten wir ja mal für einen Moment überlegen, ob man nicht auch andere Körpermerkmale hätte finden können, um diese Trennlinie zu ziehen.
Natürlich. Eines, das sich angeboten hätte, die Nacktheit. Nicht? Der Mensch ist eins der wenigen. Es gibt noch einige andere Lebewesen, die kein Fell oder keine Federn haben, der nackt ist, bis auf einige Stellen am Kopf und so. Aber ist auch gelegentlich bemerkt worden von Anthropologen und Philosophen, aber hat nie eine besondere Rolle gespielt. Ich habe offen gestanden nicht so richtig verstanden, warum eigentlich. Vielleicht war ihnen das zu anrüchig, aber möglicherweise ist der aufrechte Gang einfach attraktiver gewesen. Und zwar attraktiver deswegen, weil er so deutlich sichtbar ist. Nicht? Wenn man einen Menschen von Weitem sieht und einen Hund oder ein Pferd von Weitem sieht, dann erkennt man sofort den Unterschied in der Gangart, während man erst näher rankommen muss, um beispielsweise die Nacktheit zu erkennen. Der andere Punkt ist, dass der aufrechte Gang eine ganz interessante und charakteristische Doppelfunktion hat. Die eine Seite ist, wir haben es mit einem handfesten anatomischen Merkmal zu tun. Ja, das kann man vermessen und ganz naturwissenschaftlich untersuchen. Und die andere Seite vom aufrechten Gang ist, dass er sich anbietet für alle möglichen symbolischen und metaphorischen Deutungen. Sie haben das eben in Ihrer Anmoderation schon gesagt. Ja, lass dich nicht unterkriegen, halt den Kopf hoch. Das sind alles Andeutungen, die dem aufrechten Gang metaphorisch oder symbolisch aufladen.
Und als Haltung.
Als Haltung, ja, als Haltung. Und das zieht sich von der Antike bis heute durch. Da hat sich zwar in der Art und Weise, wie wir das machen, viel geändert in den letzten 2500 Jahren, aber dass wir das so metaphorisch aufladen, daran hat sich überhaupt nichts geändert.
Ist ja interessant, dass man also einen inneren Zustand, zum Beispiel die Frage, ob jemand Charakter hat, ob jemand Mut hat, all diese Dinge, die wir auch mit aufrechtem Gang verbinden, dass man das eben an einem äußerlichen Merkmal festmacht. Es gibt eine interessante Zuschrift, die wir bekommen haben, und zwar von Evi Klaassen aus Mettmann, die nicht ahnen konnte, dass ihre Frage, die vermeintlich erstmal gar nichts mit dem Thema aufrechter Gang zu tun hat, hier eine Antwort finden wird. Sie bittet nämlich, sie macht sich Gedanken über oben und unten und hat lauter sprachliche Beispiele dafür gesucht, wie wir ständig sortieren nach oben und unten. Ich will mal ein paar nennen, allein für das Unten. Die eigenen Wurzeln suchen, jemanden unterwerfen, den Boden unter den Füßen verlieren und so weiter. Wir haben unsere ganze Sprache oder große Teile davon sind anscheinend räumlich sortiert. Und sie will nun wissen, welche Wissenschaft sich eigentlich mit diesem Sortierprinzip beschäftigt.
Ja, eine bestimmte Wissenschaft kenne ich jetzt auch nicht, aber ich würde vermuten, dass diese ungleiche Wertigkeit von oben und unten und auch diese starke metaphorische Bedeutung, die diese Unterscheidung hat, zumindest ein bisschen was auch mit dem aufrechten Gang zu tun hat. Ich will das jetzt gar nicht so hochhängen, aber es scheint mir auf der Hand zu liegen. Wenn wir die Beispiele betrachten, ja, alles, was positiv ist, das verlagern wir leicht nach oben. Nicht? Der Himmel, wo Gott ist, das ist natürlich oben. Niemand käme auf die Idee zu sagen, der Himmel ist unten in der Erde. Da ist die Hölle, ja, was schlecht ist. Oder wenn wir jetzt im sozialen Bereich gehen, die da oben, ja, die Herrschenden, die Mächtigen, die sitzen auch in den Versicherungskonzernen natürlich nie im Keller, sondern die Vorstandsetage ist immer ganz oben. Ja, oder am Kopfende des Tisches sitzen, ne, da wo die wichtigen Leute sitzen. Das sind alles Hinweise darauf, dass wir oben und unten nicht nur als räumliche Unterscheidung verstehen, sondern dass wir das auch verstehen als einen Wertungsunterschied und dass wir das auch im Sozialen als ein Machtunterschied und Einfluss, Bedeutungsunterschied wahrnehmen. Und das scheint mir ganz deutlich zu sein, nicht der Kopf, unser Kopf ist oben und unsere Füße, die meisten ein bisschen schmuddelig sind, wenn man keine Schuhe anhat, wie das früher der Fall war, die sind unten. Und diese Unterscheidung ist sozusagen eine Spiegelung unserer körperlichen Struktur.
Aber wir müssen Evi Claßen sagen, die Oben-Unten-Wissenschaft, die gibt es nicht.
Nein, die gibt es nicht.
Aber der aufrechte Gang ist ein Weg, um dem näher zu kommen.
Man kann von verschiedenen Disziplinen aus dazu was sagen. Da gibt es übrigens auch Untersuchungen zu.
Lassen Sie uns mal für einen Moment theologisch werden. Mhm. Ist es eigentlich gesichert, also wir reden ja über eine Erzählung, dass Adam und Eva aufrecht gegangen sind?
Nein, es ist insofern nicht gesichert, als die Bibel dazu nichts sagt. Ich habe das geprüft. Und in der Bibel steht dazu nichts. Die Frage ist jetzt, was das bedeutet. Man könnte natürlich spekulieren und könnte sagen, Adam und Eva sind nicht aufrecht gegangen. Und das hielt ich für sehr gewagt. Wahrscheinlich sagt die Bibel deswegen nichts darüber, weil sie das als selbstverständlich vorausgesetzt hat, dass Adam und Eva auch aufrecht gehen und in den bildlichen Darstellungen und so weiter, die natürlich aus späterer Zeit stammen, findet man das natürlich auch überall.
Aber die Schlange kriecht.
Ja, die Schlange, das ist ein besonderes Problem. Und über die Schlange habe ich mich auch sehr gewundert, oder genauer gesagt über die theologischen Deutungen der Schlange. Es ist ja so, dass im Paradies die Schlange Eva verführt, diesen Apfel zu kosten, und Eva verführt dann Adam, diesen Apfel zu kosten. Und der Allerhöchste kriegt es natürlich spitz und knöpft sich jetzt die drei einen nach dem anderen vor. Und als Erstes nimmt er sich die Schlange vor und sagt zu der Schlange, auf dem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen.
Was sie ja schon vorher getan hat.
Nein, eben nicht. Zumindest nach einigen Theologen. Einige Theologen haben sich nämlich in der Tat gefragt, und das ist jetzt kein Witz, den ich mache, wie konnte der liebe Gott der Schlange gebieten, auf dem Bauch zu kriechen und Staub zu fressen, wenn sie das vorher immer schon getan hätte? Das macht ja gar keinen Sinn.
Dann wäre es keine Strafe gewesen.
Dann wäre es keine Strafe und dieser Befehl wäre sinnlos gewesen. Also haben die geschlossen, muss der liebe Gott, muss die Schlange vorher aufrecht gegangen sein. Mhm. Und es gibt Abbildungen aus der frühen Neuzeit, wo in der Tat Adam und Eva mit so einem, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ein kleiner Drache. Aber das soll die Schlange sein, die auf Füßen steht und diese Eigenschaft noch hat, die sie dann später als Strafe verliert.
Aber es wäre plausibel gewesen, die Unbotmäßigkeit von Adam und Eva vielleicht dadurch zu bestrafen, dass sie, nehmen wir an, sie waren vorher Zweibeiner, dann zum Vierbeiner degradiert worden wären.
Ja, das hätte sehr nahe gelegen, würde ich auch denken. Das konnte man aber natürlich nicht gut behaupten, weil man ja sieht, ne, dass wir sind ja Nachkommen Adams und Evas, dass wir alle aufrecht gehen.
Ja. Ja, das hat noch einen anderen Punkt. Sie hätten sich auch sonst nicht schämen können.
Das ist der andere
weil
Punkt.
Weil sie ja nackt waren und dann ihre Scham bedecken mussten. Ein Vierbeiner muss sich nicht schämen und bedecken.
Ein Vierbeiner muss sich nicht schämen und bedecken. Seltsam ist, dass die Bibel auf diese sozusagen dubiosen Organe zwar anspielt, aber sie nicht in Zusammenhang mit dem aufrechten Gang bringt.
Vielleicht haben wir nachher noch Zeit, darauf zu sprechen zu kommen. Da gibt es nämlich in Ihrem Buch ein interessantes Kapitel über Sex. Aber erstmal gehen wir zum Möhnesee. Da hat nämlich Helmut Abeler sich gemeldet unter 0800 567 8335. Guten Abend, Herr Abeler.
Guten Abend, Herr Wiebeke. Guten Abend, Herr Beyerz. Ja, zunächst einmal nochmal zum Apfel. Wie sollte Eva den Apfel pflücken, wenn sie nicht aufrecht steht?
Ja, wenn es ein Hochstamm war, wäre sie nicht drangekommen, das stimmt.
Ja, und das waren sicher damals Hochstämme. Also diese Niedrigstämme, die gibt's ja eigentlich erst durch späte Züchtung. Aber das am Rande, aber trotzdem bin ich da ja schon beim Thema. Ich habe im Kopf ein Buch von einem gewissen Leroy Gourin. Hand um Kopf heißt es, wenn ich den Titel richtig im Kopf habe. Und da wird ja die Frage untersucht, wie es denn mit der Entwicklung des Hirns, das heißt des Kopfes, bestellt ist, bezogen jetzt auf die Hand. Also die Hand in ihrem Gebrauch ist erstmal natürlich abhängig vom aufrechten Gang. Und diese Möglichkeiten der Hand haben ja gewisse Auswirkungen dann auch auf die Hirnentwicklung. Und die Frage ist wieder mal, ja, ob Henne oder Ei zuerst waren. Was war zuerst? Also die Hand schon in gewissem Umfang mit ihren Möglichkeiten, die dann die Hirnentwicklung beeinflusst, oder ist es umgekehrt?
Ja, aber wir wollen erstmal festhalten, worin die Brisanz dieses auf zwei Beinen Laufens denn tatsächlich liegt. Also die Hand frei zu haben, das muss ja,
ja,
einen gigantischen Entwicklungssprung überhaupt erst möglich gemacht haben.
Richtig. Nicht? Und ich vermute mal, dass Herr Balz das Buch, was ich jetzt nur so mehr oder weniger vage im Kopf habe, dass Herr Balz dieses Buch genau kennt und vielleicht dazu auch was sagen kann.
Ja, Sie haben richtig vermutet, ich kenne das Buch. Es ist ein schönes, interessantes Buch und es enthält eine ganze Reihe von sehr spannenden Themen. Ich möchte mal sagen, zunächst einmal, dass wir heute bestimmte Indizien dafür haben, dass in der Tat das, was Leroy Gourand in diesem Buch schreibt, richtig ist, nämlich, dass die Menschwerdung mit der Aufrichtung beginnt. Leroy Gourand sagt sehr treffend und kurz, die Menschwerdung beginnt mit den Füßen, ja, nicht mit dem Kopf. Das kann man daran sehen, dass die ältesten Fossilienfunde, die wir von aufrechten Vormenschen, muss man jetzt sagen, haben, sehr viel älter sind als die ersten Zeugnisse für Werkzeuggebrauch. Und da der Werkzeuggebrauch die einzigen fossilen Überreste von menschlichem Verhalten sind, ja, können wir schließen, dass der Mensch also zuerst sich aufgerichtet hat und dann gelernt hat, mit seinen Händen zu manipulieren, zu arbeiten, zu verändern, die Umwelt und Werkzeuge herzustellen.
Ja, und wenn dadurch das Gehirn sozusagen tägliches Jogging bekommen hat und sich weiterentwickelt hat, dann könnten wir ja spekulieren, dass dieses Aufrichten, dass er da nicht wusste, was er tut.
Er wusste nicht, was er tut, und es hatte gewaltige Folgen. Wir würden jetzt hier nicht sitzen und uns unterhalten, wenn diese Folgen nicht eingetreten wären. Leroy Gourand hat das in der Tat so gesagt, ja. Also zuerst kommt die Aufrichtung. Die Aufrichtung setzt die Hände frei durch den Gebrauch der Hände, auch durch die Sprache, die dann aber später kommt, lernt der Mensch ständig dazu und entwickelt Intelligenz.
Ob das aber alles so richtig war, da wollen wir wenigstens ein Fragezeichen machen. Und dann darf ich nämlich bei der Gelegenheit Helmut Ablöffel einen Anruf unter 0800 567 8 3x5 danken und zur Mail von Hildegard Meyer greifen an philo@wdr.de, die nämlich davon schreibt, dass sie gerade zurück ist von einer Wanderung durch die Dordogne. Und dort hat sie eine Höhle besucht mit steinzeitlicher Kunst. Und sie schreibt dann, nichts an Kunst hat mich jemals so angerührt wie die Malereien dieser Höhle. Ich hätte weinen können. Und das nicht nur, weil ich sehr fasziniert, sondern weil ich auch traurig war. Was haben wir nicht alles verloren in diesen 10.000 Jahren, habe ich gedacht. Viele Erfahrungen und Untersuchungen zeigen, dass unser Denken, unser Empfinden und unsere Körperlichkeit die Steinzeit noch gar nicht verlassen haben. Wie auch, 30.000 Jahre sind ein kleiner Wimpernschlag in der Geschichte unserer Erde. Mir scheint, dass der aufrechte Gang eine Schere in uns immer weiter auseinandertreibt, denn unsere heutige Entwicklung geht so rasend schnell, dass wir irgendwo noch Steinzeitverhafteten sie gar nicht in uns selbst integrieren können. Auf den Punkt gebracht, der aufrechte Gang birgt ein großes Risiko nicht mehr auffindbarer menschlicher Identität. Manchmal denke ich, schreibt Hildegard Meyer, vielleicht wären wir doch besser auf den Bäumen geblieben.
Ja, der Philosoph in mir sagt jetzt natürlich Rousseau. Rousseau hat das natürlich schon so ähnlich gesehen, ja. Und da ist natürlich auch was dran. Wir sind stolz auf den aufrechten Gang. Wir sind stolz auf die Errungenschaften, die wir unseren Händen verdanken. Kunst, die Höhlen, heutige Kunst, aber natürlich Werkzeuge. Was wir leicht vergessen, ist, dass zu den Werkzeugen natürlich auch Kanonen und Raketen gehören, die unsere Welt nicht unbedingt, sagen wir mal, vertrauenswürdiger und heimeliger gemacht haben. Also mit anderen Worten, das, was mit dem aufrechten Gang begonnen hat, das, was im aufrechten Gang sozusagen in die Welt gesetzt wurde, das ist hochgradig ambivalent. Wir möchten, oder die wenigsten von uns möchten, übrigens auch Rousseau nicht, darauf verzichten. Rousseau hat nie dafür plädiert, dass wir zurück auf die Bäume oder zurück in die Wälder gehen. Es gibt kein Zurück in der Geschichte. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das nicht alles nur Segnungen waren, ja, sondern das ist zum großen Teil auch Fluch.
Wenn man Ihr Buch liest, dann stößt man ja auf sehr viele Beispiele dafür, dass eben der aufrechte Gang als dieser große positive Urknall gewertet wird. Da wird applaudiert und eben, wir haben über das Alleinstellungsmerkmal gesprochen, es ist das, was uns überhaupt erst zum Mensch macht. Aber wann wird denn, ist da Rousseau der Erste, wann wird denn das im Sinne von Frau Meyer als Verfallsgeschichte beschrieben?
Ja, das beginnt ungefähr zur Zeit von Rousseau. Rousseau ist vielleicht nicht der Erste, aber er lebt in der Zeit, wo sich diese Idee, dass die Geschichte ambivalent ist und dass auch der aufrechte Gang ambivalent ist, wo die immer mehr an Einfluss gewinnt. Das beginnt bei einem Zeitgenossen von Rousseau, einem italienischen Arzt namens Pietro Moscati, der eine akademische Festrede gehalten hat, 1770 ungefähr, in der er nachweist, es war ein Arzt, ja, in der er nachweist, welche vielen Krankheiten der Mensch durch den aufrechten Gang hat. Einige davon erscheinen uns heute ein bisschen seltsam, der damaligen Krankheiten, aber andere hat er auch ganz offensichtlich vergessen, zum Beispiel die Rückenschmerzen.
Ja, 1770 war vor der Erfindung des Bürostuhls.
Richtig, und vor der Erfindung des Fernsehers und des Computers. Die Leute gingen noch aufrecht, während wir ja die meiste Zeit gar nicht mehr aufrecht gehen, sondern sitzen oder liegen. Jedenfalls, dieser Moscati, ja, macht eine ganz lange Liste von Merkmalen auf, an denen man sieht, dass jetzt nicht nur die Folgen des aufrechten Gangs, Technik und sowas hat er gar nicht gedacht, aber der aufrechte Gang selbst als körperliches Merkmal mit Nachteilen verbunden ist, zum Beispiel, dass wir viel leichter fallen können als Tiere. Tiere können auch fallen, aber nicht so häufig und nicht so tief. Dass wir eben Geburtsschmerzen haben. Die Geburtsschmerzen sind ja etwas auch für den Menschen in dem Maße jedenfalls charakteristisch, haben Tiere nicht in dem Ausmaß. Und das hängt offensichtlich auch mit dem aufrechten Gang zu tun. Der Geburtskanal ist beim Menschen durch den aufrechten Gang irgendwie enger und anders konstruiert. So macht Moscati eine ganze Reihe von Merkmalen auf, an denen man sieht schon, dass der aufrechte Gang selbst ist ein Problem. Und das ist in der späteren Zeit bis heute immer wieder bestätigt worden. Ich habe mich so ein bisschen auch in der empirischen Unfallforschung umgetan. Und es ist also wirklich so, man glaubt es nicht, aber in Deutschland passieren über 1 Million Unfälle, die klassifiziert werden als Sturz in der Ebene. Also wo es gar nicht darum geht, dass man die Treppe runterfällt, sondern einfach auf der Ebene stürzt. Und die Kosten, die daraus entstehen, die Zahl der Krankenhauseinweisungen, der ärztlichen Behandlung ist gigantisch.
Also ich hätte nicht gedacht, dass wir solche Dinge hier mal im philosophischen Radio verhandeln. Man kann das aber auch rumdrehen. Also wenn Sie klar machen, dass das eine sehr riskante Position ist, auf 2 Beinen zu laufen und nicht auf 4, dann kann man auch sagen, es ist großartig, dass das gelingt. Die meisten stürzen nicht. Und es gibt eine faszinierende Stelle in Ihrem Buch, ich weiß nicht, wer das war, der den stehenden Menschen mit Statuen vergleicht, die natürlich sofort umkippen würden beim leisesten Windhauch, wenn man sie nicht zusätzlich befestigt.
Ja, das ist eine sehr eindrucksvolle Stelle eines Theologen im Übrigen, der genau das zeigt, ja, eine Statue, die genau wie ein Mensch geformt ist und die man hinstellen würde, würde sehr leicht umfallen.
Der David vom Michelangelo zum Beispiel?
Genau, die haben alle entweder einen breiten Sockel oder sind befestigt. Und wie, man hat auch ausgerechnet, wie viel Muskeln wir brauchen, um überhaupt stehen zu können. Ich habe das die Zahl vergessen, aber es ist eine ganze Menge. Ja? Wir machen uns das nicht klar, weil wir es nicht bewusst machen. Aber um aufrecht zu stehen oder aufrecht zu gehen, ist eine schwere Arbeit zu verrichten. Das glaubt man so nicht. Ein Forscher hat zum Beispiel ausgerechnet, dass wenn wir 1000 Meter gehen, das ist nicht sehr weit, den menschlichen Körper insgesamt um 50 Meter anheben dabei. Ne? Also immer in kleinen, bei jedem Gang geht ja der Körper, bei jedem Schritt geht ja der Körper ein kleines Stückchen höher und dann geht er wieder runter. Und wenn man jetzt diese Erhöhungen immer addiert, auf dem Weg von einem Kilometer, kommt man auf immerhin 50 Meter, die wir unseren eigenen Körper hochheben. Ich hätte das nie für möglich gehalten, bevor ich das gelesen habe.
Aber wenn ein Theologe diese...
Das war kein Theologe. Das mit dem, die letzte Berechnung nicht.
Gut, aber der Vergleich mit der Statue.
Statue, das war ein Theologe.
Und wenn ein Theologe das feiert und darauf aufmerksam macht, dann will er doch vermutlich sagen, was wir für großartige Geschöpfe sind und wie perfekt das Handwerk desjenigen, der da oben ist und nicht unten.
Ja, aber das ist trotzdem ambivalent. Nicht? Auf der einen Seite sagt er natürlich, und das ist seine Absicht, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er diese schwierige Arbeit des aufrechten Ganges relativ gut, nicht perfekt, aber relativ gut erledigen kann, dass er dabei erfolgreich ist. Aber gleichzeitig sagt er auch, ja, wenn nur was ganz Winziges schief geht, dann liegen wir auf der Nase. Mhm. Ja, und das ist ja die Situation, in der wir tatsächlich sind. Wie gesagt, die Stürze sind nicht wenige, es sind Millionen im Jahr.
Walter Hesekiel hat sich an philo@wdr.de mit folgenden Zeilen gewandt, aus Bad König übrigens. Ich empfinde den aufrechten Gang als eine überzogene Parole, ein humanistisches Gegenstück zur christlichen Krone der Schöpfung. Es gibt dazu schon von Wilhelm Busch eine herrliche Parodie, besonders schön, weil in Hexametern verfasst, im 10. Kapitel von Fips der Affe. Wöhnlich im Wechselgespräch beim angenehm schmeckenden Portwein saßen Professor Klön und Fink, der würdige Doktor. Und dann fasst er ein wenig zusammen, er preist die Mutter Natur, aber erst ganz zuletzt, damit er es dankend benutze, schuf sie des Menschen Gestalt und verlieh ihm die Öffnung des Mundes. Aufrecht stehet er da, und alles erträgt er mit Würde. Nachdem nun Fips, der Affe, ihm böse mitgespielt hat, heißt es von Professor Klön, hastig begibt er sich fort, indessen die Würde ist mäßig. Also da wird das dieses Verhältnis außen und innen dann nochmal rumgedreht.
Ja, das ist richtig. Wilhelm Busch nimmt hier natürlich einerseits diese, ich sag mal, anthropozentrischen Theorien der Tradition aufs Korn. Andererseits operiert er natürlich mit schon darwinistischen Elementen. Ja, der Fips, der Affe, der von dem wir angeblich abstammen. Zu der Zuschrift würde ich grundsätzlich sagen, man kann das natürlich für überzogen halten, wenn man vergisst, dass es eine Metapher ist und dass es sozusagen einen appellativen Charakter hat. Mhm. Ja? Der aufrechte Gang, halt dich aufrecht, bleib tapfer. Also diese Appelle, die wir an andere und manchmal auch an uns selbst richten, haben mit dem aufrechten Gang zu tun. Aber niemand, der eine solche Parole heute äußert, würde ja bestreiten wollen, dass man nicht auch stürzen kann, dass es nicht auch Rückenschmerzen gibt und all diese Dinge. Also man muss da, glaube ich, jetzt auch den Kontext beachten, in dem auf den aufrechten Gang angespielt wird und in dem man sich auf den aufrechten Gang bezieht.
Vielleicht hören Sie noch den zweiten Absatz von Walter Hesekiel. Krummes Holz und aufrechter Gang von Helmut Gollwitzer habe ich nicht gelesen, aber er scheint auch den aufrechten Gang ohne ein mäßigendes Gegengewicht nicht auszuhalten. Mir fällt noch das denkende Schilfrohr von Pascal ein, wobei mich mehr noch als die Zerbrechlichkeit des Schilfrohrs seine Ortsgebundenheit anspricht. Aufrecht wohl und mit dem Kopf im Himmel, aber in Gang kommt die Menschheit nicht. Schreibt Herr Hesekiel. Womit wir dann schon die zweite skeptische Stimme heute Abend hätten.
Ja, also dass die Menschheit nicht in Gang kommt, kann man so nicht sagen. Also sie kommt ganz offensichtlich in Gang. Die Frage ist vielmehr, in welche Richtung geht sie? Geht sie in Richtung, ich habe eben von den nützlichen Werkzeugen, von den Kanonen und Raketen gesprochen, geht sie in Richtung Raketen oder geht sie in Richtung nützlicher Werkzeuge? Das ist jetzt mal ganz plakativ natürlich die Alternative, vor der wir immer wieder stehen und die uns durch den aufrechten Gang selbst natürlich nicht abgenommen wird. Der aufrechte Gang bietet uns Möglichkeiten. Was wir aus den Möglichkeiten machen, das müssen wir mit unserem Köpfchen entscheiden.
Jetzt lassen Sie uns über die Metapher vom aufrechten Gang sprechen. Also wie wir es für gewöhnlich im Alltag benutzen, dass wir eben das Äußere zugleich für eine innere Haltung nehmen. Regina Schütz aus Bielefeld schreibt als einzigen Satz, schönen Abend, den aufrechten Gang sollten wir uns niemals verbiegen lassen. Da ist das also schon als Appell drin enthalten. Und dann kommt aber dazu kritisch positionierte Zuschrift von Jan Langehain aus Göttingen. Der schreibt, evolutionsbiologisch ist der aufrechte Gang eines der wichtigsten Kennzeichen der Menschwerdung des Affen. Und dann kommt er zum Ursprung der metaphorischen Verwendung bei Ernst Bloch. Für ihn ist der aufrechte Gang ein Ideal, nachdem der Einzelne angesichts der Übermacht der gesellschaftlichen Verhältnisse streben soll, die auf seiner Schulter lasten. Ähnlich wie bei Atlas, der sich in der griechischen Mythologie dem Gewicht der Welt entgegenstemmt, soll er versuchen, in eine aufrechte Haltung zu kommen, auch wenn er ahnt, dass er letztlich scheitern wird. Diese philosophische Metapher politisch herunterzubrechen, war schon immer schwierig. Weil sie inhaltlich so unbestimmt bleibt, ist sie anfällig für Missbrauch. Zum Beispiel durch Nazis wie Horst Mahler, die den aufrechten Gang gegen das judäo-amerikanische Imperium predigen. Inzwischen ist sie meines Erachtens allerdings auch sprachlich verbrannt. Wenn bei Google der erste Treffer für aufrechter Gang zu einem gemeinnützigen Secondhand-Handel führt. Ist sie abgenutzt, die Metapher?
Ja, sie ist in den letzten 50 Jahren, sagen wir mal, sehr extensiv benutzt worden. Interessanterweise in dieser politischen Verwendung ist sie relativ neueren Ursprungs. Ich habe das jedenfalls so, wie hier die Beispiele gewählt sind, in der früheren Literatur nicht gefunden. Und das ist teilweise etwas überstrapaziert worden. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass diese Metapher immer wieder in ganz kritischen Situationen plötzlich auf dem Tisch war und wichtige Orientierungsfunktionen geliefert hat, was vielleicht auch natürlich dadurch zu erklären ist, dass sie eben so unbestimmt ist. Jeder kann sich unter dem aufrechten Gang natürlich auch was anderes vorstellen. Und übrigens gibt es auch ein Gedicht von Osama bin Laden, in dem der aufrechte Gang gepriesen wird, auch natürlich mit einer anderen Formulierung die Amerikaner und gegen die Israelis gewendet. Also da sieht man, dass sich auf den aufrechten Gang auch Leute berufen, die man nicht so unbedingt sympathisch findet.
Eine Metapher im Deutungskampf.
Ja, natürlich. Aber da macht der aufrechte Gang ja keine Ausnahme. Solche Metaphern sind ja immer umstritten und die verschiedenen Parteien versuchen, sie sich sozusagen anzueignen.
Also dann kann es sein, dass das passiert, was Jan Langehain kritisiert. Er schließt nämlich damit, entsprechend scheint mir die Rede vom aufrechten Gang heutzutage oft dem Zweck zu dienen, alle möglichen Formen sozialen oder politischen Handelns mit den Weihen eines Kampfes gegen das Unrecht auszustatten, und zwar in einem Tonfall, der selbst dann von existenziellem Pathos vibriert, wenn es nur um gebrauchte Klamotten geht. Manipulative Soße, die das Herz wärmt und den Verstand verkleistert. Wir gönnen uns eine kleine Pause, Herr Beyerz.
Gerne.
Wer noch zu uns kommen möchte, 0800 5678 und 3x5 oder philo@wdr.de. Gast im Philosophischen Radio auf WDR 5, heute Kurt Beierz. Wir sprechen über den aufrechten Gang und wir hatten schon von Wilhelm Busch gehört. Jetzt hören wir mal, was Wolfgang Busch aus Witten uns zu sagen hat. Guten Abend, Herr Busch.
Guten Abend, Herr Wiebeke.
Was gibt's bei
also
Ihnen?
Also mir kam beim Zuhören einfach ein Einfall. Mit dem aufrechten Vorgang scheint mir untrennbar verbunden, dass man sich an den Händen halten kann, gegenseitig. Sowas sehe ich im ganzen Tierreich nicht.
Ja.
Was immer das bedeutet.
Also Gesten von Zärtlichkeit.
Von Zärtlichkeit, von Freundschaft, von Unterstützung, Hilfe.
Es muss gar nicht mal nur Hand in Hand sein, sondern wir können unsere freien Hände auch noch ganz woanders hinrichten, um dem anderen zu zeigen, dass wir ihn mögen.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet, aber es kam mir interessant vor.
Es ist so interessant, dass es auch im Buch von Kurt Beierz vorkommt. Also die freie Hand am Körper des anderen.
Ja, es gibt in dem Buch, Sie haben es eben angesprochen, ein Kapitel über den Zusammenhang von aufrechtem Gang und Sex. Also Sex jetzt im weitesten Sinne des Wortes, Erotik. Und da ist eine der Theorien, die dort von verschiedenen Leuten vertreten wird, natürlich in der Tat die, dass menschliche Sexualität sich von der Sexualität von Tieren, von Affen oder Säugetieren, ja dadurch unterscheidet, dass wir so ein ziemlich ausgebreitetes, in der Regel jedenfalls drum und dran sozusagen haben. Ja, wir haben Zärtlichkeiten, wir haben auch hemmende Faktoren und für die Zärtlichkeiten sind natürlich die Hände in der Tat von ganz offensichtlicher Bedeutung. Das heißt, die Hände sind nicht nur interessant und wichtig, weil wir damit Werkzeuge bauen, sondern sie sind auch interessant und wichtig, weil wir die Leute, die wir mögen und die wir lieben, streicheln können, weil wir sie an den Händen halten können, wie der Hörer eben richtig gesagt hat. Und dadurch eröffnet sich eine ganz große Palette von Verhaltensmöglichkeiten, die Tiere so nicht haben. Günther Anders, der Philosoph, hat das 1947 geschrieben. Er war damals noch im Exil in New York, hat einen Besuch im Zoo gemacht und sagt, hat zwei Pferde beobachtet, die sich versuchen, so ein bisschen zu liebkosen und sagt, wie weit ist das entfernt von dem, was Menschen tun? Die haben überhaupt keine Möglichkeit, sie können so ein bisschen aneinander knabbern, das ist alles. Während die reiben die Hälse aneinander und mit den Lippen. Aber die Bären ist uns so vertraut, weil sie die Möglichkeit hat, zumindest im Sitzen, ihre Hände, ihre Tatzen frei zu bewegen und damit natürlich ihrem Jungen auch bestimmte Zärtlichkeiten zukommen zu lassen, die ein Pferd oder ein Hund so gar nicht zukommen lassen kann. Das ist eine interessante und wichtige Beobachtung und daraus kann man, was die im Einzelnen bedeutet, wie der Hörer gefragt hat, weiß ich auch nicht. Aber zumindest ist das ein Ansatzpunkt, nochmal ganz neu, auch über die menschliche Sexualität natürlich nachzudenken, vor dem Hintergrund des aufrechten Ganges.
Ja, also wir können unbedingt das nicht zulassen, dass diese Sendung verstreicht, ohne dass wir dieses Bonbon auspacken. es gibt dazu eine interessante Theorie von Sigmund Freud, was eigentlich passiert ist, indem der Mensch anfängt, sich zu recken und vom Boden wegbewegt.
Ja. Ja, Freud hat sehr früh, schon Ende des 19. Jahrhunderts, eine Theorie entwickelt, aber nur in Briefen und in wenigen Nebenbemerkungen. Er hat es nie in einem Aufsatz oder Buch wirklich ausgearbeitet. Die besagt ungefähr Folgendes. Sie sagt, die Tiere haben eine sehr starke Neigung zu riechen. Ja? Und die orientieren sich in der Welt viel stärker über den Geruchssinn als vielfach über die Augen. Und er sagt dann, naja, wir müssen davon ausgehen, dass auch die Menschen am Anfang, als wir noch Tiere waren, unsere Vorfahren, sich viel stärker durch Geruch orientiert haben, als das heute der Fall ist. Und Freud behauptet nun, woher diese Behauptung nimmt, weiß ich nicht, dass es nicht nur ein allgemeines Orientierungsbedürfnis gewesen ist, sondern dass die Gerüche auch sexuell stimulierend gewesen seien.
Was ja erstmal nicht völlig abwegig ist.
Es ist nicht abwegig, aber naja, gut. Nicht? Es ist erstmal eine These, die nicht zwingend ist, zumindest so.
Wer sich nicht riechen kann, passt nicht zusammen.
Das ist richtig, aber das hat nichts mit Riechen am Boden zu tun.
Das ist auch richtig.
Jedenfalls sagt Freud dann weiter, indem der Mensch sich aufgerichtet hat, verliert er jetzt den Kontakt, sage ich mal, die Nähe zu diesen sexuell stimulierenden Gerüchen einerseits. Und das ist sozusagen sexualitätshemmend, wie er sagt.
Andererseits, weil ein Stimulus fehlt.
Es fehlt ein Stimulus. Mhm. Andererseits werden nun, der Punkt, den wir eben schon angedeutet haben, die Sexualorgane sichtbar, die vorher so im Halbdunkeln verborgen waren. Und das ist wieder ein zusätzlicher Stimulus. Und das bringt Freud damit zusammen, dass der Mensch ja im Unterschied zu den Tieren eine jahreszeitlich ungebundene Sexualität hat. Ne? Tiere haben sexuelle Lust nur in bestimmten Zeiten des Jahres. Der Mensch hat immer potenziell Lust. Und er sagt, wenn der Reiz, den die Sexualorgane, die sichtbaren Sexualorgane ausüben, immer da ist durch die Aufrichtung, dann wird es auch sinnvoll, die Sexualpartner sozusagen zu bevorraten, ja, ihn oder sie immer in der Nähe zu halten.
Das war die Erfindung der Ehe.
Das war die Erfindung der Monogamie nach Freud. Und daraus schließt er noch weiter. Und am Ende kommt raus, dass er sagt, folglich hat die menschliche Kultur, die ganze menschliche Kultur, ihren Ursprung im aufrechten Gang.
Das aus Nasenlust Augenlust wurde.
Und das ist natürlich eine sehr weitreichende These, interessant. In bestimmten Teilen auch durch neuere Forschung bestätigt. Aber ich glaube, der ganze Zusammenhang ist so ein bisschen überzogen bei ihm.
Ja, so haben Sie es auch erzählt, als ob Sie das nicht so richtig für plausibel halten.
Nein, ich finde, da ist zu viel Spekulation dabei. Aber es gibt einige Elemente, wie gesagt, die durch neuere Forschung, die auch nicht immer so ganz empirisch abgesichert zu sein scheinen. Ich bin ja kein Humanbiologe, ich kann das nur als Philosoph beurteilen. Es gibt zum Beispiel diese These, dass durch die Aufrichtung die Sexualorgane frei werden, dass das ein zusätzlicher Stimulus ist, und zwar insbesondere bei den Männern. Also das heißt, die Männer richten sich auf und die Frauen können dann den Penis begucken des Manns, was sie vorher nicht konnten. Und dadurch wird sozusagen die gesamte sexuelle Signalgebung, die ja für Tiere oder im ganzen Tierreich eine ganz wichtige Funktion hat für die Fortpflanzung biologisch, die wird verändert. Und das wird in der Tat auch mit der Ehe, mit der Entstehung von Monogamie in Verbindung gebracht. Und die Pointe die etwas unwillkommene, oder es gibt zwei Pointen, die diese Theorie hat. Die eine ist, dass sich die Männer als Erste aufgerichtet haben und die Frauen noch vierfüßig waren, ja, sodass man sagen könnte, die Frauen waren im Anfang so die vierfüßigen Begleiter des Mannes, ja, eine für Frauen wenig attraktive Theorie. Interessant für die Frauen ist aber die andere Seite der Theorie, nämlich wenn das richtig ist, dann sind die Frauen mit ihren begehrlichen Blicken natürlich die Triebkraft der Evolution gewesen. Sind die Triebkraft dafür, dass die Männer sich aufgerichtet haben. Ja, und alles, was daraus folgt, ne, folgt aus der erotischen Begehrlichkeit der Frauen. Das ist sozusagen dann die andere Seite dieser.
Die möglicherweise auch auf ihre Kosten gekommen ist, weil der Mann ja die Hand nun frei hatte.
Natürlich.
Und klar. Von der Produktivkraft, ja, haben wir gehört. Alga Schare ist am Telefon in Köln. Guten Abend, Frau Schare.
Guten Abend. Mhm. Und auch guten Abend an Ihren Gast.
Das ist Herr Beyerz.
Ich grüße Sie.
Ja.
Also meine Bemerkung war jetzt einfach nur noch, dass dieses Wort aufrechter Gang ja vielleicht auch noch zwei Teile beinhaltet. Einmal eben die Vertikale, das Aufrecht, aber auch Gang. Und mir fiel dabei eben halt hier die Kölner Parole Arschhu ein, also aufstehen, oder eben auch die politische Parole Stand Up for Your Rights.
Ja.
Und ich denke mir, dass nicht nur der aufrechte Gang, das Gehen, das Vorwärtsstreben, betrachtet werden sollte, sondern vielleicht auch mal, dass wir uns aus der sitzenden Stellung hochbegeben.
Also es ist der aufrechte Gang und es ist kein aufrechtes Stillstehen.
Richtig. Ja. Aber es ist nicht nur einfach aufrecht sein, sondern auch gehen, sich bewegen, vorwärts gehen.
Mhm. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass diese Wortverbindung aufrechter Gang, dass es die meines Wissens so nur im Deutschen gibt. In allen anderen Sprachen heißt es aufrecht gehen oder aufrechte Haltung. Ja? Im Lateinischen status rectus, status der Stand und rectus für richtig oder gerade. Und so ist es auch im Englischen, ja? Erect gait oder upright posture, das ist die Haltung. Während es im Deutschen interessanterweise, ich habe dafür keine Erklärung gefunden, aufrechter Gang heißt, also die dynamische, die Fortpflanzungsseite betont wird, wenn in anderen Sprachen immer die Haltungsseite betont wird. Aber die Beobachtung der Hörerin ist natürlich vollkommen richtig. Das betrifft wieder diese symbolische Deutung. Aufstehen für seine Rechte, das ist eine ganz weit verbreitete Metapher, die natürlich wunderbar in dieses Bild passt, das wir jetzt schon ein paar Mal angedeutet haben. Und die gibt es allerdings auch in anderen Sprachen, im Englischen. Die Hörerin hat das ja auch Englisch zitiert. Und das zeigt nochmal, dass es sich hier tatsächlich um sowas handeln könnte wie eine menschliche Universalie oder jedenfalls etwas, was nahe an der Universalie dran ist.
Hätten wir das auch geklärt, Frau Schare?
Prima, herzlichen Dank.
Ich danke für den Anruf. Guten Abend. Gerne. Für Sie.
Guten Abend.
Und die letzte Stimme per Mail an philo@wdr.de von Benedikt Steinhäuser, der schreibt, der aufrechte Gang wird bei Marx zur grundlegenden Bedingung für die Arbeitstätigkeit. Die Hände sind frei und der Daumen eine Gabe auf dem Weg zur Werktätigkeit. Wir erschaffen Werkzeuge, um Werkzeuge zu schaffen, was uns letztlich zu einem kulturschaffenden und bildenden Wesen macht. Hierbei ist Gehlen besonders kritisch zu sehen. Ich habe mich aber gefragt, wo uns die Evolution als höher gestelltes Wesen kennzeichnet. Popper nennt die Sprache. Haben Sie beide eine Antwort? Also es war jetzt viel auf einmal. Marx, Gehlen, ja. Schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mehr alles.
Also erstens aber, war das Engels, nicht Marx, aber ist egal.
Mit dem Daumen.
Mit dem Daumen und mit diesen, ja, ja. Da die Sprache angesprochen wurde, es gibt in der Tat auch eine Menge Theorien, die einen Zusammenhang zwischen aufrechter Gang und Sprache herstellen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das eine ist zum Beispiel die, dass eine artikulierte Lautsprache nur möglich ist bei freiem Oberkörper. Tiere, die sich mit den vorderen Gliedmaßen abstützen, unterliegt der Brustkorb so vielen Erschütterungen, dass die nicht artikuliert wirklich sprechen können. Das hängt auch mit der Lage des Kehlkopfs zusammen und so weiter.
Ach, Sie haben aber wirklich viel Evolutionsbiologie gelesen.
Ja, das hat mich schon immer interessiert und hier lag es natürlich besonders nah. Aber das ist sozusagen nur die eine Seite, nur die eine Theorie. Denn die Voraussetzung dieser Theorie ist ja, dass Sprache gleich Lautsprache ist. Das ist aber ja gar nicht gesagt. Man könnte auch in Gestensprache denken. Und es gibt eine Menge Hinweise darauf, dass die Sprache sich entwickelt hat aus dem Menschlichen, nicht aus ursprünglich aus Schreien oder etwas Ähnliches, sondern aus Gesten. Und da ist natürlich der Zusammenhang mit dem Aufrechten völlig offenkundig, weil man kann natürlich nur gestikulieren, wenn man freie Hände hat. Jedenfalls beim Gehen, beim Sitzen könnte man das auch anders. Aber das ist sozusagen eine ganz wichtige neuere Theorie, die besagt, dass die menschliche Sprache eigentlich zwei Abschnitte hat. Zunächst mal Gestensprache und dann, als der Mensch dann verstärkt begann, mit seinen Händen zu manipulieren, Werkzeuge herzustellen, konnte er nicht noch gleichzeitig gestikulieren und sich verständigen. Um also beides zugleich tun zu können, musste die sozusagen der visuelle Kanal gewechselt werden zum und die Lautsprache.
Ich finde, es ist etwas Verblüffendes passiert im Laufe dieser Stunde, Herr Bayerz. Wir haben angefangen damit, dieses vermeintliche Alleinstellungsmerkmal zu zertrümmern. Wir haben gesehen, das funktionierte nicht mehr so richtig. Aber im Verlauf unserer Debatte ist immer klarer geworden, wie wichtig doch dieses Aufrechtwerden des Menschen gewesen ist.
Ja, die Gelehrten sind sich bis heute nicht ganz einig über diese Punkte.
Der aufrechte Gang heißt das Buch von Kurt Beierls, eine Geschichte des anthropologischen Denkens, erschienen bei Beck. Herzlichen Dank für diesen Abend, Herr Beierls.
Ich bedanke mich auch.
Auf wdr5.de finden Sie wie gewohnt die Möglichkeit, diese Sendung nochmal nachzuhören, auch die kommenden Ausgaben des Philosophischen Radios kostenfrei zu abonnieren als Podcast. wdr5.de. Nächsten Freitag fällt das Philosophische Radio aus. Da hören Sie hier ein WDR5-Spezial von der Frankfurter Buchmesse. Und in 2 Wochen dann wird Norbert Bolz zu Gast sein. Und dann geht es um die Frage, ob die Technik, ja, die wir ja, wie wir gehört haben, auch dem aufrechten Gang verdanken, ob die Technik uns befreit oder versklavt. Wie könnte ein neuer Bund aussehen, den der Mensch mit der Technik eingeht? Schreiben Sie an philo@wdr.de. Dann können wir heute in 2 Wochen an dieser Stelle ein bisschen was von Ihnen hören. Gundi Große in der Redaktion, Lukas Diehl in der Technik und Jürgen Wiebeke am Mikrofon danken herzlich fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.